Hallo Werder-Fans, bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Lebenslang 1 freut sich über deine Unterstützung. Ich zähle auf euch.
Moin zu Lebenslang 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, jetzt bist du natürlich zurück und ihr wusstet es doch alle, so wie ich auch. Er bringt uns weiterhin Glück, immerhin einen Punkt mit nach Hause gebracht. Du hast dafür gesorgt, dass die Bälle von Augsburg gegen den Pfosten bzw. die Latte knallen. Ich fange mal ganz kurz an, Scoop, dann kannst du alles aus dem Stadion sich erzählen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war absolut schwere Kost, fand ich, das Bundesligaspiel. Also schon am Fernseher, was beide Mannschaften da phasenweise, vor allem auch in der ersten Halbzeit geleistet haben. Weiß ich nicht, ob das überhaupt in die Bundesliga gehört. Also es war schon echt schwaches Niveau. Und hinten raus muss ich sagen, wir hatten ja irgendwie erste Halbzeit auch, glaube ich, 9 Ecken von den 11 Ecken, die wir insgesamt hatten. Überhaupt keine Möglichkeit, hat sich auch jeder darüber aufgeregt. Und hatten auch erstmal weniger Zweikämpfe gewonnen. Das hat sich dann Gott sei Dank gedreht, da waren wir da ein bisschen besser drin. Aber ich fand so ab der 70. Minute waren die Augsburger dann schon immer besser. Vor allen Dingen auch krass, der hat, glaube ich, nach 55 Minuten schon dreimal gewechselt oder so. Und die hatten ja sogar drei Leute noch beim Afrika-Cup. Ja, und dann dachte ich mir auch so, boah, was haben die für ein Vertrauen in den Kader? Und wir probieren quasi erstmal 85 Minuten durchzuspielen, bis wir wechseln. Ich weiß, jetzt guckt, der will jetzt gleich loslegen. Aber ich muss sagen, hinten raus, wie gesagt, Backhaus auch noch einiges gehalten, auch schon nach 20 Minuten oder wann das war in der ersten Halbzeit, oder 10 Minuten war es, glaube ich. Also glücklich, ich würde sagen glücklich, auch wenn wir nochmal eine riesige Chance in der 95. Minute hatten durch Romano, aber ansonsten eher glücklicher Punktgewinn.
Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User. Hier ist der Junge, der noch umgeschlagen ist, was Werder ans Spiel angeht in der Bundesliga. Ja, jetzt will ich das mal alles aufarbeiten, chronologisch. Wie gesagt, erstmal ein kleines, schönes, schnuckeliges Stadion in Augsburg. Passt nur 30.000 Zuschauer rein, aber klein, schnuckelig. Super Unterstützung der Werder-Fans, die 90 Minuten wieder komplett durchgesungen haben. Ich habe Sitzplatz gehabt neben den Steher. Es wurden 90 Minuten nur durchgesungen. Die Stimmung der Werder-Fans wieder überragend, wenn man den bedenkt. Augsburg, Bremen, 800 Kilometer, wie viele wieder da waren. Und auch daneben, nicht nur der Werder-Auswärtsblock, auch direkt die Blöcke daneben, hat man total viele Werder-Fans gesehen. Also es waren definitiv mehr als 3.000 Werder-Fans in Augsburg. Ja, zum Spiel. Sepp, bin ich bei dir. Also erste Halbzeit, ganz schmale Kost, ganz, ganz schwaches Bundesliga-Niveau. Ich glaube, X geholt von Werder 0,08 oder irgendwie so in der ersten Halbzeit. Hast du mir noch geschrieben oder irgendeiner hat mir das geschrieben? Ja. So, aber jetzt bin ich wieder dabei. Ich polarisiere ja und ich rege mich dermaßen auf. Du hast gerade was angesprochen, wo ich bin in der Halbzeit, ich habe mit dem Kollegen leider auseinandergesessen, ich bin in der Halbzeit mit so einem Hals zum Kollegen gegangen, Sepp, weil ich muss es hier nochmal machen. Du hast 9 Ecken. Ich will nicht, versteht mich bitte nicht falsch, ich will nicht, dass wir aus 9 Ecken 5 Tore machen. Bestimmt nicht. Aber aus 9 Ecken muss doch wenigstens mal eine halbe Torchance rausspringen. Da ist 0. Wir haben 9 Ecken, Sepp. Ich muss dich jetzt nochmal, du hast es gerade angesprochen. Boah, ich habe mich da so am Samstag in der Halbzeit drüber aufgeregt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Nochmal, ich will nicht, dass wir aus den 9 Ecken 27 Tore schießen. Aber es muss doch wenigstens eine Torchance rausspringen. Und du hast 9 Ecken, du hast noch vor der Aufnahme gesagt, du willst mal wieder Ecken für Werder sehen. Bei jeder Ecke habe ich sofort an dich gedacht. Sepp kriegt die Ecke. Sepp. Aber wie enttäuschend ist es dann, dass du von 9 Ecken noch nicht mal eine halbe Torchance hast. Also das, boah, ich habe mich so dermaßen aufgeregt, das kannst du dir nicht vorstellen. Mein Kumpel früher hat immer gesagt, sowas kann man mal trainieren. Du hast mir auch sofort geschrieben, selbst früher hatten sie Varianten, dass sie über eine Ecke kurz gespielt haben, dann über einen langen Pfosten gekommen sind. Es wurde einfach nur die Ecke blind reingeschlagen und jeder Augsburger Abwehrspieler hat sich einfach nur bedankt dafür, dass er den Ball rausgekopft hat. Also selbst nimm ich dich nochmal ins Boot, dann mache ich gleich chronologisch weiter. Oder also du kannst mein Unverständnis dafür verstehen. Und im Stadion kriegst du sowas ja noch immer noch anders mit als zu Hause. Zu Hause auf der Couch nimmst du vielleicht noch Chips und trinkst eine Cola dabei. Aber im Stadion ist ja die Anspannung noch irgendwie größer und du hast die Werder-Fans neben dir, die ganze Zeit singen. Und dann dachtest du, boah, nächste Ecke geil jetzt, aber nächste Ecke geil jetzt, aber und da kommt neunmal gar nichts.
Genau, da bin ich voll bei dir. Ich habe, glaube ich, geschrieben, normalerweise der Dreiecken ein Elfer. Kennt ihr noch?
Ja, genau.
Und ja, es ist eine Katastrophe. Es ist geil, dass du das jetzt sagst, aus Stadionsicht bin ich voll bei dir. Normaler, also du als Fan und oder die Fans ja an sich, da gehst ja auch nochmal raus. Ja, da ist ja der Applaus und das Geschrei noch größer durch die Ecken. Und das ist eine Katastrophe. Und wir haben ja insgesamt, das ist sowieso, müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, wir spielen gegen eine Mannschaft, die auch verunsichert ist, trotz des 2-0-Siegs gegen Leverkusen und vielleicht auch möglichen Punktgewinns gegen Frankfurt. Haben wir auch, wie gesagt, diese drei Afrika-Cup-Reisen dann, auch wenn das keine Stammspieler waren. Wir haben insgesamt 8 Torschüsse gehabt, kein einziger aufs Tor. Und das passt sehr, sehr gut zu der Sache. Werner, du hast 9 Ecken, insgesamt 11 im Spiel. Da kommt nicht mal ein Kopfball, den der Torwart, ich sag jetzt mal, einfach halten kann. Das ist unmöglich. Und da fragt man sich, was die machen. Und da kann ja auch keiner sagen, naja gut, die müssen ja auch immer Belastungssteuerung frei haben, gerade dieses Eckenthema. Ihr wisst es, es ist auch langweilig, aber Otto Reagel ist nur durch Standards damals Europameister geworden. Das kannst du natürlich nicht pauschal jetzt auf so eine Bundesliga-Saison, aber ganz klar, da musst du auch mindestens, also, dass wir nicht mal eine Ecke aufs Tor bringen, dass der Torwart oder ein Abwehrspieler, sag ich mal, vor dem Tor klärt, ist ein Armutszeugnis für eine Bundesliga-Mannschaft. Ganz ehrlich, 11 Ecken, wie du sagst, noch im Stadion flippt es ja noch mehr aus, vor allem, wenn die dann hintereinander so kommen. Dann, also, keine Variation, keine Gefahr. Und da siehst du aber auch, was los ist. Und da passt vorne und hinten nicht. Und Standard, das kannst du doch die ganze Zeit machen. Da brauchst du ja auch nicht immer alle. Also, weiß ich nicht. Dass man da jetzt nicht viel mehr Chancen rausmacht, gerade aus Eckbällen, ist halt Katastrophe.
Und ich finde es ja, wir haben das ja immer uns darüber beschwert. Ich finde 9 Ecken in einer Halbzeit finde ich überragend. Das heißt ja, alle 5 Minuten hast du eine Ecke. Das zeigt ja eigentlich, wie gut Werder da ist. Das meine ich damit. Also wir haben uns ja immer, du sagst ja selber, bei einem Heimspiel keine Ecke, beim nächsten Heimspiel 2 Ecken in 90 Minuten. Jetzt hast du in der ersten Halbzeit schon alle 5 Minuten eine Ecke und nichts noch. Ich wiederhole mich. Dann machst du eine halbe Torchance kommt daraus. Und das war schon richtig erbärmlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber fangen wir doch nochmal an. Aufstellung. Wir waren natürlich vor Friedl in der Mitte. Natürlich auch Kommentare, Interviews nachher mit ihm gehört, dass er gesagt hat, ja, an den 90 Minuten hat man gesehen, wie wohl ich mich in der Mitte fühle, mehr muss ich dazu nicht sagen und so weiter. Also super Abwehrleistung, natürlich Glück gehabt, Pfostenschuss, Lattenkopfball, ganz klar, brauchen wir nicht drüber unterhalten, aber trotzdem stand die Abwehr, fand ich gut. Und Friedl muss da weiterspielen, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Dann mache ich mal zweite Halbzeit, Sepp. Also nochmal, Glück gehabt beim Lattenkopfball, Glück gehabt beim Pfostenschuss. Dann muss ich aber auch wenn hier das Werderherz bei mir ganz, ganz grün-weiß schlägt, also ich finde, er muss das Tor für Augsburg nicht abpfeifen. Also ich sage mal anders, eine 50-50-Situation, drücken wir so aus. Wir brauchen uns nicht beschweren, wenn er das Tor gibt. Drücke ich mich jetzt mal so aus auf jeden Fall. Also wo ich dann nachher nochmal in den Zeitlupe und gesehen habe auf einer der Sportschau in der Zusammenfassung, da habe ich gedacht, oh Junge, den musst du nicht unbedingt abpfeifen, meiner Meinung nach. Aber er hat es gemacht, Glück für uns auf jeden Fall. Augsburg in der zweiten Halbzeit ab der 70. Minute, da wurde das Spiel aber auch wild. Vorher war so viel Taktik geprägt, ne? Ja, kein Fehler machen, aber ab der 70., 75. Minute wurde das Spiel auch wild. Konterchancen, die wir wieder total liegen lassen wie sonst was. Aber dann 95. Minute hat er nachher auch im Interview gesagt, Sepp, den muss der Romano machen, der muss anders reagieren. Der Torwart und der Abwehrspieler, die liegen beide schon auf dem Boden, er muss den Ball nur über die drüber lupfen. Einfach gesagt von der Tribüne aus oder von der Couch aus. Aber die liegen beide auf dem Boden, ne? Er muss den Ball nur lupfen. Dann ist er eigentlich drin, aber er läuft dann mit dem Ball ins Aus. Das wäre natürlich noch das Highlight gewesen. Aber Sepp, nochmal jetzt die zwei positivsten Sachen von dem Samstag. Ich bin immer noch umgeschlagen in der Bundesliga. Und Sepp, und dann, auf dem Punkt müssen wir jetzt auch unbedingt zu sprechen kommen. Ich wäre ja total überrascht. Wir spielen 0-0 in Augsburg und klettern in der Tabelle von Platz 12 auf Platz 10. Dann haben wir auch gesagt, boah, was ist denn hier los? Das sind die zwei positiven Sachen, die ich da mitnehme. Nochmal, wieder zu null, keine Niederlage gesehen. Und dann gucke ich nachher auf die Tabelle und denke, was ist das denn? Mit einem 0-0 in Augsburg, Sepp, klettern wir zwei Plätze von Platz 12 auf Platz 10. Nicht verkehrt, oder?
Nicht verkehrt. Und der Abstand jetzt zur St. Pauli-Relegation 5 Punkte, zum Abstiegsplatz 6 Punkte, ist natürlich ganz gut. Aber, also, die Augsburg, ich fand sie auch, also ich habe mich schon gewundert, wie die 2-0 gegen Leverkusen gewonnen haben, aber ich fand natürlich vor allem in der ersten Halbzeit, aber auch eigentlich in der zweiten Halbzeit auch schon jetzt wirklich nicht wirklich gut, ne? Wie wir auch nicht. Wir haben jetzt ja auch, hat der Friedl ja nochmal gesagt, unter der Woche haben wir es so ein bisschen besprochen, stand glaube ich als Bild- oder Deichstube-Aussage, so auf diese Dreier- oder Fünferkette, ist ja auch okay, dass man das macht, Stürmer, waren wir ein bisschen in der Luft, hat mich so ein bisschen gewundert. Justin war aus meiner Sicht noch am aktivsten, den hat er dann als erstes rausgenommen, war jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, der musste raus, aber gut. Aber ich eine bemerkenswerte Aussage, deswegen muss ich kurz nochmal springen, weil das war ja einfach nur durch Zufall, dass wir auf Marvin Duckschwätz mal 2-3 Mal kamen. Aber sogar von Friedl, der gesagt hat, wenn ein Scorer, der dir 10 bis 15 Scorerpunkte garantiert, wie Duxchi fehlt, dann ist halt in der Offensive auch so ein bisschen spärlich. So ganz grob zusammengefasst. Ich kann euch das jetzt nicht 1-1 zitieren. Aber schon eine krasse Aussage und man sieht, vorne wird es schwierig. Ich fand, Also man hat, ich weiß nicht, im Stadion vielleicht hast du, man hat kaum irgendwie eine Anlage gesehen. Ich sag mal, hinten standen wir recht solide, fand ich. Ja, die hatten dann diese Probleme mit den, war es jetzt einmal der Schuss, klar, hat auch gut geschossen. Das andere war jetzt ein Kopfball, weiß ich gar nicht mehr, der Lattentreffer.
Ja, Kopfball.
Genau. Und ansonsten eigentlich ganz gut verteidigt, weil ich fand jetzt nicht so, dass wir irgendwie am Schwimmen waren oder so. Das war jetzt irgendwas vom Fernseher, sah es eigentlich noch relativ souverän aus. Aber nach vorne und wie wir nach vorne kommen, also ich sag jetzt mal so, die letzten 25 bis 30 Meter vor dem gegnerischen Tor, großes Fragezeichen, oder? Also da habe ich nichts gesehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die letzte Chance, ja. Und mit Čović fand ich jetzt auch nochmal gut, dass er auch nochmal reinkam. Hab den dann eigentlich ganz positiv gesehen, dann noch ein bisschen frischen Wind reingebracht, so. Hatte sicherlich auch die Aktion, hat auch immer noch, ne, wäre ein bisschen schneller gewesen, wäre vielleicht auch vom Torwart dran gewesen, hätte man einen Elfmeter bekommen können, also so war er dann ein bisschen zu spät. Aber auch für mich jetzt jemand, der vielleicht ein bisschen mehr reinkommen sollte, aber spielerisch nach vorne, also ganz magere Kost.
Ja, bin ich hundertprozentig bei dir, das war gar nichts, definitiv. Und du hast gerade gesagt, wir haben es angesprochen mit Dux, wo wir schon gesagt haben, oh, jetzt holen wir das Thema raus. Aber wir wurden dann wieder bestätigt in unserer Meinung, wenn Friedel sowas sogar nach dem Spiel sagt, haben wir beide doch wieder recht, dass wir auf Dux zurückkommen müssen. Und dann die zweite Sache, Romano Schmid, habe ich auch nur ein Zitat gelesen. Wir sind vorne zu schwach, ich bin auch zu schwach und ich muss das Tor machen auf jeden Fall. Wir schießen eindeutig zu wenig Tore. Und da sieht ja, woran es hapert in der Mannschaft. Ne? Also nochmal, die Abwehr steht. Lass mich überlegen, wir haben 4 Stück in Frankfurt gekriegt, wir haben 4 Stück in Stuttgart, die zu Hause gegen Stuttgart, 4 Stück gegen Bayern und okay, 3 Stück gegen Hamburg gekriegt. Okay, ich wollte jetzt gerade unsere Abwehr loben, aber das sind ja schon 15 Gegentore in 4 Spielen, das ist doch schon ein bisschen viel. Aber wie gesagt, nach vorne geht absolut. Wir haben halt nicht diesen Scorer. Und nochmal, Jens Day führt wieder, der defensive Mittelfeldspieler, führt wieder bei uns in der Torschützenliste und dann, das kann es irgendwie nicht sein. Also ganz, ganz ehrlich, also offensiv ist da viel, viel zu wenig und da muss definitiv mehr kommen. Und wenn du jetzt bedenkst, Sepp, wir haben jetzt auch 2 Spiele hintereinander kein Tor geschossen. Ne? 0-4 gegen Stuttgart verloren, 0-0 jetzt gegen Augsburg, sind 180 Minuten ohne eigenes Tor. Und das weiß ich, das ist auch schon, ne, sehr, sehr schwach, auf jeden Fall.
Ja, genau. Und du bist ja auch, trotz der Abwehr, du hast ja gerade erwähnt, bist aber auch schlecht unterwegs. Du hast ja, ich muss gerade mal gucken, du bist drittschlechteste Abwehr, eigentlich nur Heidenheim mit 34 und halt die Frankfurter, die haben, ja, krass, die haben eine Tordifferenz von 30-30, muss man auch erstmal haben. Aber die kriegen.
Aber die haben auch einen ehemaligen Werder-Torwart im Tor, da kriegt man halt viele Gegentore, ne, es ist halt so.
Da kriegt man viele Gegentore, ansonsten wären die, glaube ich, ganz weit oben, zumindest ein Zweiter. Aber Tore geschossen ist halt auch mager, da bist du jetzt auch eher im unteren Bereich, wie wir gucken, 3 bis 4 Mannschaften, gut, das haben die letzten drei haben halt alle nur 13 Tore geschossen. Da weißt du auch, warum die vielleicht auf dem Abstiegsplatz sind. Danach Augsburg oder danach HSV und Augsburg 16 und 17 und Gladbach hat wie wir 18 Tore. Es passt da nicht in der Konstellation. Wir sind halt bei beiden relativ weit unten. Das heißt, die Tabelle sieht eigentlich besser aus, als wenn wir jetzt diese beiden Faktoren zusammentun. Dann wären wir wahrscheinlich eher 15. Muss man aber noch abwarten. Ne? Wir stehen jetzt noch einigermaßen da, würde ich sagen. Lass uns mal ganz kurz einen kurzen Sprung machen. Weil wir
darüber 5 Punkte. Sepp, ich falle mal sofort ins Wort nochmal. Wir haben das Thema schon 5-6 Mal besprochen. Es sind nur 5 Punkte. Und jetzt hoffen wir in Dortmund, Frankfurt, Leverkusen sind unsere nächsten 4 Gegner. Also wie gesagt, 5 Punkte ist nicht viel. Wir müssen hoffen, dass sie hinter uns nicht punkten. Also Mainz, Pauli 0-0 passt ja natürlich super für uns, dass wir unentschieden gespielt haben. Wir haben sich beide gegenseitig Punkte weggenommen. Heidenheim verliert gegen Bayern, war auch klar. Aber irgendwann werden diese Mannschaften auch gewinnen. Nur jetzt kommt wieder der Punkt. Die User können es vielleicht gar nicht mehr hören, aber nochmal, jetzt kommen die Spiele, wo wir echt nicht mehr viel holen werden, meiner Meinung nach. Die Gladbacher, wie gesagt, Hoffenheim, Dortmund, Frankfurt, Leverkusen, dann die Gladbacher. Die Gladbacher haben sich jetzt auch gefangen, ne? Auf jeden Fall. Dann Freiburg, Bayern, die nächsten 7 Spiele. Ich habe euch gerade die Gegner aufgezählt. Also von den 21 möglichen Punkten, um sicher dazustehen, musst du schon 10 holen. Aber ich weiß nicht, wo wir diese 10 Punkte holen sollen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, und dann genau, was ich noch ergänzen wollte. Wir standen davor die Saison mit 25 Punkten natürlich deutlich besser da. So 7. Platz nach 15 Spieltagen. Aber in der Saison 23/24 auf Platz 14 mit 15 Punkten. Da waren es auch 5 Punkte zum Relegationsplatz und 6 zum Abstiegsplatz.
Ja, okay.
Also da sieht man aber auch, ich weiß gar nicht, wie kam man denn nachher raus? Ach, da hatten wir noch einen Endspurt und haben es knapp nicht geschafft, wo die Heidenheimer das dann noch geschafft haben. Also
genau.
Ja, wir müssen uns auf jeden Fall anstrengen, ne? Wie du schon gesagt hast oder wie wir immer erwähnen. Ist, glaube ich, auch Usus bei den anderen, bei den Fans, was man so liest, schwere Spiele. Ja, und ganz entscheidend, vor allem auch wieder auf die Rückrunde startest, aber es ist ja alles ein Klumpatsch. Von daher, sag jetzt mal, wenn du alle vier Spiele verlierst, dann wird die Reise ganz bitter. Dann wird es ganz bitter.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wie gesagt, Transfermarkt, jetzt schlagen wir noch zu, schlagen wir nicht zu. Boniface-Leihe wird die abgebrochen. Wo wird Timo Werner dafür? Nein, Timo Werner können wir wahrscheinlich gar nicht bezahlen. Aber wie gesagt, dieses Hin und Her kommt jetzt auch noch. Wir müssen eine Personalie jetzt noch besprechen und da sage ich jetzt mal ganz plump nochmal, ich bin ja derjenige, der provoziert. Isaac Schmidt hat ja gespielt und den habe ich jetzt im Stadion natürlich genau beobachtet, weil ich immer gesagt habe, warum spielt er eigentlich nicht? Ne? Also ich finde, er hat es relativ solide gemacht und ich wüsste jetzt nicht, warum er das nächste Spiel nicht spielen dürfte. Also meiner Meinung nach darfst du Friedel nicht aus der Mitte rausnehmen. Du kannst auch ruhig den Isaac Schmidt wieder bringen, weil Isaac Schmidt war jetzt nicht derjenige, der, wo du sagtest, boah, katastrophal, den darfst du nicht nochmal spielen lassen. Ne? Wie gesagt, da bin ich auch gespannt, wie er diese Baustelle wieder löst. Und ich bin mir relativ sicher, wenn ich letztes Mal gesehen habe, Koulibaly von 2 Millionen auf 20 Millionen der Marktwert, alleine, der wird wieder spielen, weil der Marktwert gesteigert werden muss, weil sie den irgendwann verkaufen wollen. Aber er darf nicht für Friedl in der Mitte spielen. Weil Friedl hat selber gesagt, er fühlte sich da am wohlsten. Und ich fand es auch, dass er es ziemlich souverän gemacht hat da. Und links ist er nicht so auffällig wie in der Mitte und auch nicht so robust, so Zweikampfstark. Kann viele öffnende Pässe spielen, die kann er aber links nicht spielen. Da kann er nur Diagonalbälle spielen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Koulibaly da wieder spielt. Und dann hast du wieder ein Durcheinander da hinten und das ist...
Also ich glaube, dass die jetzt vielleicht den Weg gehen, wirklich mit dieser, ja, je nachdem, also mit der klassischen Fünferkette zu spielen. Wenn jetzt ja wirklich drei Innenverteidiger und Yuki und zum Beispiel Isaac Schmidt dann auf der linken Bahn. Deman ist ja nochmal kurz vor sich ausgefallen. Wöber war jetzt auch noch nicht so die riesige Option. Du hast es gesagt, mir ist ja jetzt auch nicht noch negativer aufgefallen als die anderen negativen, die mir aufgefallen
sind.
Gefallen sind. Also er hat genauso schlecht oder gut gespielt wie alle anderen auch. Das bedeutet jetzt natürlich sicherlich nicht, dass der, dass das jetzt total die super Alternative ist. Aber ganz ehrlich, jemand, der auch wenig integriert wurde bisher, ein paar Spiele gemacht hat, also da würde ich jetzt auch sagen, den gebe ich vielleicht ein bisschen mehr eine Chance als einer, der jetzt eh achtmal schon gespielt hat und eh grottig spielt die ganze Zeit. Ne? Und wenn der andere auch grottig spielt, naja, dann hat er wenigstens noch Steigerungspotenzial. Bin ich aber beide, dass es eigentlich die beste Option ist, mit ihm zu spielen. Ich könnte mir aber auch mal vorstellen, dass man jetzt eigentlich die Koulibaly aus meiner Sicht halt auf links stellen kann. Wenn wir jetzt dann so mit drei Innenverteidigern spielen,
ja, im
Zentrum, dann kann der Pieper, Pieper dann nochmal rechts spielen, wenn Friedel dann gesperrt wird, nächstes Spiel wegen gelber Karte, also wegen fünf Gelben, dann kann der Stark in die Mitte. So, und dann hat man jetzt eigentlich relativ gut umschifft das Problem. Du hast ja angesprochen, ihr seht immer, ist Irrsinn, oder? Koulibaly. Ich mag ihn ja auch, ne? Aber der hat jetzt einen Marktwert von 20 Millionen und wahrscheinlich 15 Millionen kriegst du auf jeden Fall für den. Ja, nur weil er eine riesige Fantasie ist und der hat jetzt wie viele Spiele? 14 Bundesligaspiele.
Genau.
So. Hat, also, haben wir schon mal drüber gesprochen, also mit früher, ne, bist du erstmal irgendwie am Länderspiel, hattest was von 25 und hattest schon 200 Bundesligaspiele gefühlt, aber was da halt für Gelder sind und wie der Markt kaputt ist, natürlich auch durch die englischen Transfersummen. Es ist halt so, wie es ist, aber es ist halt verrückt. Ne?
Es ist total verrückt. Es ist mega verrückt. Aber jetzt nochmal zu dem Punkt, nochmal zur Einzelkritik. Mir persönlich im Stadion ist es aufgefallen. Ich weiß aber nicht, liebe User, Frage an euch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen. Ich finde, der Yuki spielt nicht mehr das Niveau, was er gespielt hat. Er steht, ich habe auch im Stadion total beobachtet, der im Stadion war, der kann das nur bestätigen, was ich jetzt sage. Er ist sehr viel mit dem Stark aneinander geraten. Die beiden haben sehr viel diskutiert auf dem Platz. Der Stark wollte den Laufweg von ihm haben und der Yuki hat den Laufweg nicht gegeben. Und auch in der ersten Halbzeit, da kriegt der Yuki auch einen super Ball von Justin nach außen gespielt. Der hat die ganze Seite vor sich. Kannst du dich wahrscheinlich auch, da kam zu wenig raus. Also ich finde, ich will nicht sagen, dass er da im Loch ist. Er spielt noch solide. Jetzt ist nicht, boah, der ist total schwach. Aber ich fand so, vor 6, 7 Spieltagen hätte er aus dieser Chance mehr gemacht. Und da hat er wieder den Augsburger genau in die Füße gespielt. Also ich finde auch, dass er nicht mehr dieses Niveau hat, was er vorher schon hatte. Liebe User, schreibt, ob ich zu kritisch mit ihm bin. Aber ich finde, er hat nachgelassen. Drücken wir so aus.
Genau, wir hatten ja vorher auch schon diese Dreier- oder Fünferkette, je nachdem, so ein bisschen gespielt. Ich glaube, vielleicht liegt es ihm nicht ganz so. Das ist ja gerade die Diskussion mit Stark angesprochen auf der Seite, ne?
Ja.
Bin ich auch bei dir. Aber das Gefühl hatte ich jetzt auch, ich glaube, vor 3-4 Spielen, aber da ist so die Sache, der hatte gut mal eine Pause. Ich fand, der hat ja auch immer durchgespielt, ne? Er war ja kaum bei uns, hat immer dauernd durchgespielt. So, der hätte, glaube ich, einfach mal eine Pause gebraucht. Der wurde auch nie ausgewechselt, weil keine Alternativen da waren oder so. Und ja, aber er wirkt irgendwie seit dem 11., 12. Spieltag so ein bisschen überspielt. Das ist nicht, dass man den mal bewusst nach 60 Minuten rausnimmt und so, damit er vielleicht auch selber das macht oder ein Spiel mal pausiert, um sozusagen vielleicht nochmal erstmal selber ihn ein bisschen zu kitzeln auch, als auch nochmal ein bisschen Luft zu machen. Ich glaube, er ist sehr froh, dass er jetzt Winterpause ist.
Ich will es nochmal genau definieren, nicht, dass die User das falsch verstehen. Also ich finde jetzt nicht, dass er schlecht spielt. Nochmal, er hat das Niveau nicht mehr, was er am Anfang hatte. Die ersten 10 Spiele, dieses Niveau hat er nicht mehr. Finde ich definitiv so. Und nochmal, explizit dafür war die Chance, wo der super rechts freigespielt wird. Er hat die ganze Seite vor sich, wo die ganzen Werder-Fans schon aufgesprungen sind. Und dann spielt er den Augsburger den Ball in den Füßen. Also da muss mehr rauskommen. Und ich sag so, am 3., 4. Spieltag wäre da, glaube ich, mehr rausgekommen. Also der, wie du schon gesagt hast, der braucht bestimmt eine Pause. Er hat nicht mehr dieses Leistungsniveau, was er am Anfang hatte.
Genau, weil, ich gucke jetzt gerade mal, um das so ein bisschen zu verifizieren, er hat ja auch mal vom Kicker mal immer öfters mal so 2,5 bekommen als Note. Das letzte Mal sogar noch beim Spiel gegen Köln, das passt ja eigentlich ganz gut. Und jetzt die letzten Spiele dann 4,5, 5, 4, genau. Und er hatte eher so, er hatte mal so mäßige Spiele, aber auch immer wieder mal eine 2 dabei oder eine 3. Das passt eigentlich ganz gut. Also der ist jetzt so ein bisschen im Loch.
Da brauche ich die User ja gar nicht fragen. Wenn der Kicker das sagt, dann können die User
wenig Ahnung, aber man kann es ja mal heranziehen. Man merkt ja immer wieder, dass die Sachen, die wir benennen, dass der jetzt, uns fällt das ja auf, Luxus wieder als Beispiel, dass es immer wieder kommt, ja. Immer wieder, wir reden darüber und dann kommt es irgendwie im Nachgang schon. Wie gesagt, diese Aufstellung so richtig gefällt, aber Bangula war ja leider nicht im Kader, war irgendwie angeschlagen oder so. Ich würde gerne halt zwei Spitzen sehen. Also wenn wir spielen, bitte ein 5-3-2 oder für mich aus 3-5-2, wie auch immer ihr das dann sehen wollt, aber zwei Stürmer richtig vorne. Auch relativ zentral, also was heißt nicht zentral, sondern nebeneinander positioniert, weil Justin war auch öfters dann wieder außen, ja, und dann bis da einer nachrückt, ist halt ein bisschen schlecht. Also ich will dann schon so klassische Stürmer haben, wie ganz früher, die irgendwo auch da kommen. Und überlagern an der Außenbahn müssen halt Yuki und Isak dann ihre Meter machen. Aber die Stürmer dürfen, das ist ein bisschen von der 16er-Grenze, ja, da müssen die von da aus, links und rechts, da müssen in dem Bereich sein, dass man eine Anspielstation haben. Dass man mal irgendjemand hat, mit der man auch irgendwie aufs Tor schießen kann. Mal ablegen auf Stay oder Puertas oder wer auch immer. Dass sie einfach mal wissen, was kommt. Von da müssen wir daran arbeiten. Ansonsten fand ich, wie gesagt, das Spiel, gerne auch eure Meinung dazu. Also das Ergebnis war das Beste noch davon.
Ja, definitiv. Und die Null hat gestanden, ne? Das auch auf jeden Fall. Jetzt mal eine ganz andere Sache, die mir gerade einfällt, wo wir gerade bei Juppie sind. Wie lange fällt der Weiser eigentlich aus bis März? Weiß man das? Oder wie lange fällt er aus?
Ich glaube, Februar, März war so der letzte Stand. Aber ich habe auch nichts mehr gehört von ihm.
Der braucht natürlich auch erstmal wieder reinkommen. Ich glaube nicht, wenn er am ersten Tag wieder spielt, dass er sofort die Superleistung bringt, aber der fehlt natürlich. Nochmal, wir haben keinen in der Mannschaft, und das ist mir auch wieder am Samstag extrem aufgefallen, um nochmal auf das Spiel explizit einzugehen, wir haben keinen in der Mannschaft, der mal 2-3 Leute vom Gegner ausspielen kann. Ne? Das ist echt extrem. Ne? Keiner in unserer Mannschaft kann 2-3 Leute ausspielen. Auch der Justin kann es nicht. Der Justin kann nur mit seiner Schnelligkeit den Ball vorlegen und mit seiner Schnelligkeit den Ball erobern. Also Justin ist auch keiner, der 2-3 Leute ausspielt. Ne? Wir haben echt nur, und das ist auch schon echt erbärmlich, meiner Meinung nach. Das verbessert mich, wenn ich einen vergesse. Aber ein Werder-Spieler, der 2-3 Gegenspieler auf einmal ausspielen kann, ist für mich nur Mitchell Weiser. Sebo, da fällt dir gerade ein anderer rein. Und nochmal, da wiederhole ich mich auch. Das muss ja ein Stürmer können. Keke Top kann es nicht, Justin kann es nicht, Grull kann es nicht, die können es alle nicht. Und das finde ich schon echt extrem. Das ist echt nur der Weiser einer Mannschaft, der mal ins Dribbling gehen kann und den Ball nicht verliert.
Ist so, vielleicht ist es jetzt im Nachgang auch wieder sehr kritisch, wie wir mit Horst Steffen umgehen, weil, ich weiß nicht, gerne mal reinschreiben, ist Weiser damals war unter Ole Werner so lange ausgefallen? Ich glaube nicht, ne? Der ist mal ausgefallen, 3 Monate vielleicht.
Okay.
Ich bin mir nicht sicher, weil für mich war Weiser immer der Spieler, du weißt, wir haben sehr überladen gespielt über seine rechte Seite. Es war eigentlich der, wenn der oder hätte der damals nicht verlängert, vor 2 Jahren oder so, wäre, glaube ich, alles zusammengebrochen, weil das der einzige Spieler war. Erstmal ging das alles über rechts, ja, das ganze Spiel. Und gesagt, es kamen die Flanken, es kamen die Dribblings, wie du schon sagst, ist der einzige, der wirklich was in dem Bereich halt kann. Ne?
Ja. Vielleicht auch noch Romano spielt mit Abstrichen. Der kann vielleicht auch noch 2, 3 ausspielen, aber sonst wüsste ich jetzt keinen.
Ja, aber der hat vielleicht dann auch so, dem fehlt so ein bisschen so die Dynamik dann dabei.
Genau. Und das hat der Weise halt, ne? Und deshalb ist auch schon, wie gesagt, nochmal, ist auf keinen Fall nach oben gucken. Wir müssen nach unten gucken, gerade schon wegen den nächsten Spielen, die vor uns stehen. Und ich hoffe nicht nach den 7 Spielen, ich wiederhole mich nochmal, Hoffenheim, Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, Gladbach, Freiburg, Bayern. Nach diesen 21 vergebenen Punkten hoffe ich nicht, dass wir auf dem Abstiegsplatz stehen. Das hoffe ich einfach mal nicht.
Das wäre das Ziel. Dann lass uns noch mal kurz reden. Erstmal, das haben wir gar nicht angesprochen. Ich habe mich so aufgeregt, weil bei der Scoop hatte sich letztes Mal so aufgeregt über die Friedel-Geschichte. Bei Werder Bremen, die ganzen Funktionäre allesamt nicht in der Lage sind, die Statuten zu lesen der DFL. Und dann herauskommt, dass die auf einmal noch mehr Leute ausleihen können. Ausländische. Und 6 aus der sozusagen Bundesliga intern ausleihen kann. Ich dachte, ich spinne. Also ganz ehrlich, das steht dann sogar in den DFL-Statuten drin und du machst es auf einmal und leihst so viele aus und da ist da keiner in der Lage von denen, die dir das haben, oder da gibt es ja auch mal externe Berater, damit meine ich jetzt nicht Spielerberater, sondern im Fußballbusiness gibt es ja auch alles Mögliche, dir das dann zu sagen. Und dann kommen die auf einmal, ja doch, wir können da ganz viele Leute ausleihen. Also weiß ich nicht. Das ist so irgendwie, wie wenn ich dann, weiß ich nicht, Rechtsanwalt bin oder so und dann meine Sachen habe und ja, einfach keinen neuesten Stand habe. Ja, mach dann meine Gerichtsverhandlung und check nicht, dass da die Gerichtsurteile letzten 3 Jahre eigentlich schon eine ganz andere Aussage hatten oder so. Ich habe keine Ahnung, aber was wäre da? Das ist einfach weiterhin ein unprofessionell geführter Verein, muss man einfach leider so sagen, ja. Auch wenn das nicht viele gerne hören, aber solche Sachen sind, wo ich denke, ey, ja, das ist jetzt. Der Fritz nicht sofort alles weiß. Okay, die haben ja aber da mehrere Leute im Verein mit Gremien und so weiter und so fort. Man kann sogar wahrscheinlich die DFL fragen und wie gesagt, es gibt auch bestimmt irgendwelche externen Berater. Da muss man doch mal sowas wissen und dass man das jetzt vielleicht für den Moment denkt, hätte ich jetzt gesagt, oder ist es irgendwie Taktik, keine ausgeklügelte Taktik, dass man bei allen sagt, okay, es ist so. Und weiß es einfach 3 Monaten, aber ich verstehe Werder Bremen da überhaupt nicht. Ja. Und dann stand da irgendwie bei Deichstub, ja, sozusagen unglückliche Kommunikation intern oder so. Weil für mich ist das ganz relevant, ja, weil ich muss doch wissen, ob ich da noch mehr leihen kann oder nicht, weil ich ja noch eine Transferperiode im Winter habe. Ne? Und das liest sich so für mich, dass die jetzt auf einmal im November gecheckt haben, im Dezember gecheckt haben, ach doch, da geht ja doch noch was. Da können wir doch noch was machen, weißt du? Das ist das Hauptgeschäftsmodell, dass du ja deine Spieler transferierst hin und her. Ja? Das ist ja wichtig, wenn du sagst, okay, wir können jetzt nichts mehr, also weißt du, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist ja ein ganz wichtiges Kriterium, weil du wärst ja sonst handlungsunfähig gewesen, was das jetzt angeht in der Winterpause. Und jetzt geht wieder was. Aber naja, gut, Werder Bremen halt.
Ich sag noch ein Wort dazu, amateurhaft. Deshalb lass uns das überspringen. Du hast genug darüber erzählt. Und ich sag noch amateurhaft.
Genau, Marktwerte haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wie sieht's aus? Mir Backhaus auch mittlerweile auf 10 Millionen.
Ja, also, Entschuldigung, gut, wir waren gerade beim Einzelkritik. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, da habe ich auch mit einem Kumpel drüber gesprochen, der mit mir im Stadion war. Also, was der, nochmal, ihr wisst, was ich gesagt habe nach dem Bayern-Spiel, als der Heining Tor war. Ihr wisst, was ich gesagt habe, als er gegen St. Pauli gespielt hat. Aber der Mio Backhaus ist für mich der Spieler, jetzt muss ich gar nicht lange überlegen, der den weitesten Schritt in der Mannschaft gemacht hat. Und der ja auch gesagt hat, ich muss mich fußballerisch verbessern. Du, Sepp, ich bin auch gar nicht mehr nervös, wenn der Ball am Fuß hat. Er spielt jetzt nicht die Zetterer-Bälle, klar, aber es kommen auch Bälle 20 Meter flach im Fuß vom Abwehrspieler und so weiter. Und der strahlt für mich eine totale Sicherheit aus. Ne? Auch wieder super Parade in der zweiten Halbzeit gegen den Augsburger. Also das ist der Spieler, der mich in den letzten Wochen mit seiner Leistung am meisten positiv überrascht hat, der aber auch eine konstante Leistung hat, der auch kein Gegentor verschuldet hat und so weiter. Und nochmal, er hat selber gesagt, Wiederholung meinerseits, ich muss mich fußballerisch verbessern. Wenn man im Stadion das sieht, finde ich, hat er sich fußballerisch total verbessert. Und deshalb Chapeau, Weiterentwicklung von Mio Backhaus. Super, dass du das ansprichst, das wollte ich nämlich unbedingt auch im Podcast ansprechen. Ich habe überhaupt gar keine Probleme mehr, wenn der am Ball am Fuß hat und ein gegnerischer Stürmer kommt angelaufen oder so. gekämpft, was ich noch am Anfang der Saison hatte. Und der strahlt auch eine unheimliche Sicherheit aus. Also Hut ab Miro, muss ich großes Lob an ihn. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Und trotz der Tatsachen, dass ich finde, dass er sogar Schwächen jetzt in seinen letzten 2-3 Spielen hatte. Er hat jetzt gegen Augsburg den Ball da prallen lassen. Ja, wo dann auch noch der Stark den abdrängt. Ja, das kann man auch so oder so sehen. War zumindest eine knappe Entscheidung, was jetzt so einen möglichen Elfmeter angehen könnte. Und dann fand ich jetzt schon, der Schuss war es gegen Stuttgart durchaus mal haltbar, auch wenn die Flugkurve gemein ist. Also da fand ich schon Schwächen im Spiel drin, aber ich bin grundsätzlich auch bei dir, weil er auch, das war jetzt gegen Stuttgart, hat er auch ein paar Sachen schön, ist er mal rausgekommen, hat die weggefäustet. Er hatte jetzt, glaube ich, zwischenzeitlich war das irgendwas mal eingeblendet, auch ich glaube, was den Spieltag anging, zumindest zu dem Zeitpunkt 15.30 Uhr oder 17 Uhr, der Torwart mit den meisten Paraden in dem Moment, weil es jetzt nicht, was dann auf komplett Spieltagsebene noch war. Ja, aber was die Entwicklung angeht und Marktwertsteigerung auf, ich gucke gerade mal, 10 Millionen.
10 Millionen.
Ist natürlich schon was, aber du siehst ja Koulibaly, ne? Halt ab 20 Millionen mit 3 Millionen Abstand zu Romano Schmid. Der ist Nationalspieler, hat zwar Bundesligaspiele und das andere ist halt Talent, aber da ist halt die 18 davor, was das Alter angeht, und das macht den Katalysator. Also genau. Eigentlich musst du nur mit 18-Jährigen spielen, kannst du 3 neue Stadien mal kaufen oder bauen. Macht man in Bremen auch nicht, nochmal ein kleiner Seitenhieb. Naja, aber gut. Aber ja, Mio ist auf jeden Fall, muss ich auch sagen, wirklich sehr, sehr gute Entwicklung. War sehr nervös, fand ich, in seinen Spielen und hat sich komischerweise durch dieses Heim, durch die großen, starken Paraden danach, war der einfach da, als hätte es wirklich. Vielleicht konnte er das auch nochmal für sich besser verarbeiten, dass der dann in ins Fokus gerückt ist, kurzfristig, ne? Und hatte dann nochmal so eine mentale Pause oder ich habe keine Ahnung, aber danach.
Bin ich total bei dir, ich weiß ja noch, wie ich gesagt habe, boah, der Heim muss im Tor bleiben, wie super hat er gegen Bayern gespielt, wie gut fußballerisch, wie ruhig ist der am Ball und so weiter und so fort. Aber komm, kaum ist der Mio im Tor, genau das Gleiche. Und nochmal, wenn ich die letzten Wochen sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, die konstanteste Leistung bringt echt der Torwart. Es gibt immer, egal, Yuki haben wir besprochen, auch ein, okay, Pieper auch noch konstant. Ne? Ich glaube, der ist auch Pieper und Backhaus. Aber sonst Lean mal so, ein Stain mal so, ein Schmied mal so. Also da muss man, aber konstant ist echt Pieper und Backhaus sind die konstanteste Leistung über die letzten Wochen gebracht haben.
Genau, also so gefühlt so, bisschen schwächere Leistung zum Anfang, dann ausgefallen und dann auf einmal so deckt eine Oberkörper-Ebene und die halt dann einfach so gehalten. Ne?
Genau, nur so.
Also da bin ich bei dir und auch nochmal schön aus der Stadion, sich das zu sehen.
Ja. So, aber also, Leistungskurve oben halten, jetzt muss ich natürlich sagen, was ist denn mit unseren Frauen los?
Genau, die Frauen haben es nicht geschafft, die Leistungskurve. Ich glaube, jetzt hier Werder Magazin noch auf Erfolgsspur oder so, haben aber, wir haben es schon gesagt, wir haben 1-1 im Hinspiel, jetzt 3-0 verloren gegen Freiburg, trotzdem noch Platz 3 in der Liga, aber Auftakt der Rückrunde natürlich da nichts, da lief jetzt nicht so viel zusammen, aber wie gesagt, die Konstanz fehlt dann vielleicht ab und zu nochmal, muss man nochmal abwarten. Wann geht es denn bei den Frauen weiter, müssen wir jetzt auch direkt mal schauen, wo du das ansprichst, wie gesagt, immer noch Dritter mit einem Punkt Vorsprung vor dem Viertplatzierten, 26 Punkte, Bayern hat 37, das war als Vergleich für euch. Und ein Spiel weniger sogar. Und weiter geht's bei den Frauen am 25.01. gegen Nürnberg. Und Nürnberg sind 10. mit 15 Punkten. Also da könnte es mit dem Heimspiel hoffentlich wieder in die richtige Spur gehen.
War nur schade, also ich war auch in der Höhe, ne, war ich überrascht. Weil wir haben ja noch darüber gesprochen, die kriegen fast gar keine Gegentore. Und dann kriegen wir einmal 3 Gegentore auf einmal, das war schon krass.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, aber gut. Dass sie jetzt durchmarschieren, ist ja meistens auch nicht so der Fall, aber trotz allem eine gute Hinrunde, was ein bisschen überraschend ist, bei 14 Spielen und 26 Punkten, die haben eine Tordifferenz von +2, das ist natürlich sehr wenig, während die oberen Top-Mannschaften 29, Wolfsburg und 47 als Tordifferenz haben.
Oh, okay.
Dann merkst du aber auch das Gefälle nochmal, ne?
Ja, das stimmt.
Also das ist aber auch so mal... Hey, die Bayern haben nur 13 Spiele und haben eine Tordifferenz von 47. Wie viele Tore schießen die denn da?
100.
100 Stück. Wahrscheinlich ist das so. Also, dann gerne mal eure Meinung, gerne liken und alles Mögliche rein, denn wir müssen jetzt erstmal sagen, wir machen mal eine Pause, oder? Ja, Pause von Werder Bremen, jetzt haben wir euch hier wieder auch durch alles gejagt, was es so gibt bei Werder und uns nochmal kurz aufgeregt. Und jetzt steht ja bald Weihnachten vor der Tür, dann können wir auf jeden Fall euch ein schönes Weihnachtsfest wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir haben uns schon mal vorgenommen, wahrscheinlich am 5. wieder zu starten. Vielleicht wird es auch der 6., aber wahrscheinlich der 5. Es ist ja noch ein Spiel gegen St. Pauli, ein Testspiel, das müsste am 3. sein, ich glaube sogar 15.30 Uhr in Hamburg oder auf Pauli oder wie auch immer. Genau, das heißt, das würden wir uns mal angucken. Leider, deswegen kommt direkt mal eine Frage an euch, schreibt mal bitte rein, wenn ihr schon mal letztes Mal gelesen habt, wann Werder wieder anfängt zu trainieren. Das müsste dann ja wahrscheinlich direkt nach Neujahr sein. Wir würden halt, wie gesagt, jetzt mal diese 2 Wochen pausieren. Wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß mit Werder Bremen, gute Werder Bremen-Geschenke, viel Gesundheit und alles, was dazugehört, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Muss ich gerade überlegen, wenn ich jetzt hier schon mal einen Monolog halte. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Denkt bitte an Abo, Like, Kommentare, alles Mögliche. Und der Scoop hat zum Abschied natürlich die letzten Worte. Und damit sind wir dann raus für das Jahr 25 Scoop. Boah, wir haben es wieder durchgezogen. Also immer eine Sache hier, jedes Mal. Ich meine, gerade eben okay, aber wir waren auch immer im Urlaub und hin und her immer, dass man sich zu zweit immer trifft und die Sachen aufnimmt. Also richtig cool. Scoop hat uns wieder auch Glück gebracht in der Bundesliga. Läuft auch noch weiterhin. In dem Sinne euch. Schönes Restjahr, guten Start ins neue Jahr, schöne Weihnachten. Ciao, ciao.
Ja, Rückrunde Bundesliga 2025 ist der Scoop im Stadion umgeschlagen. Ich habe schon Karten für das Heimspiel in meiner Heimatstadt Dortmund. Ich hoffe, dass es dann natürlich im Jahr 2026 weitergehen wird mit ohne Niederlage. Es wird natürlich verdammt schwer in Dortmund. Und sonst wünsche ich euch allen und euren Familien natürlich auch frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, vor allem ein gesundes Jahr 2026. Wir hören uns ja am 5. Januar erst wieder. Auf jeden Fall. Und ein Muss unter jedem Tannenbaum ist natürlich ein Werder-Geschenk. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Hallo Werder-Fans, bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Lebenslang 1 freut sich über deine Unterstützung. Ich zähle auf euch.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus.
Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Weiße Fahnen overall, wir stehen zusammen.